Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Naja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika Divitt.
Es ist Freitag, es ist 13.10 Uhr oder auch irgendeine Zeit, denn bei einem Podcast ist es ja völlig egal, wann und wo ihr diesen hört. Wichtig ist nur, dass ihr Mats ab Vollbart nachgefragt hört. Und heute könnt ihr ganz besonders zuhören. Es wird nämlich sehr, sehr toll. Ich würde sagen, wir werden ganz viel erleben und ganz viel hören über Nachhaltigkeit, über die Schauspielkunst, über Kunst allgemein. Und ich glaube, wir werden uns wunderbar verquatschen. Das erhoffe ich mir, denn ich spreche heute mit einem Gast, der in Köln geboren ist, der in Wien die Schauspielausbildung absolvierte, auch am Wiener Burgtheater spielte und seither bekannt ist aus zahlreichen Theaterstücken, aus dem Tatort und bald auch zu sehen in der Serie Vier Wände Plus in der Rolle des Eriks. Bei Vier Wände Plus geht es um Freunde und Familie, also Framilie, eine Serie über alternative Wohnkonzepte und Nachhaltigkeit im Alltag. Hochklassig besetzt mit Birte Hanusrichter, Eugen Bauder, Henrike Jahn, Antonia Bill, Alexander Prince Osei, Kati Jun und mein heutigen Gast Moritz Wirbum. Serienstart ist auf ZDF Neo der 16.8., aber in der Mediathek schon ab dem 5.8. verfügbar. Doch das reicht ihm nicht. Wo findet man Glück? Wo findet man Zufriedenheit? Wie kann man grüner und nachhaltiger Filme und Serien produzieren? Moritz gründete deswegen unter anderem Changemaker.film und ruft zur Selbstverpflichtung auf und mehr als 500 Medienschaffende folgen ihm. Es wurde Zeit oder es wird Zeit für 10 einzigartige Fragen. Herzlich willkommen, Moritz.
Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite, gerade an dich, aber auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Jetzt habe ich natürlich so viel wie möglich in mein Intro packen wollen, um wirklich dein komplexes Leben, das Schaffen, was du schon tatsächlich so geleistet hast, darzustellen. Habe ich irgendetwas gefehlt? Müssen wir noch was wissen, bevor wir in die Fragen gehen?
Nein, ich würde sagen, du hast alles genannt. Ein Leben umfasst ja so viel und
total,
die Frage dessen,
total.
Was man alles nach außen trägt oder was man erzählen möchte, ist ja, ich finde es immer sehr spannend, wenn es eben den Blick von außen gibt und du hast ja jetzt das gewählt, was du gewählt hast und von daher würde ich sagen, das hört sich rund an.
Alles andere hören wir wahrscheinlich gleich, wenn wir in die einzigartigen Fragen gehen oder wenn wir überhaupt in die Fragen gehen, wenn wir uns die Antworten um die Ohren hauen und einiges kann man ja auch, also die Basics kann man ja auch nachlesen, aber um die Basics soll es ja gar nicht gehen, weil die gab es schon und hast ja auch schon überall mal gesagt und wichtig ist ja auch, dass man dich sieht und apropos sehen, heute hören wir dich, aber alles andere, keine Sorge, ich werde die notwendigen Infos und auch alles nochmal zur Serie in die Shownotes packen, damit man alles nachlesen kann, damit man auch nichts verpasst. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an. Kann Schauspielerei, kann Kunst die Welt verändern? Ich wusste, dass wir so philosophisch anfangen. Ich finde das großartig.
Na, ich dachte mir gleich, warum nicht direkt groß?
Warum nicht
wenn
direkt
man doch
groß?
Sozusagen vom Großen ins Kleine kommen und vom Kleinen auch wieder ins Große.
Genau.
Ich würde sagen, ja. Die Frage ist ja immer, welche Welt? Die Welt einer einzelnen Person, die Welt einer Gesellschaft, die Welt als Ganzes, in der wir leben und wenn, was bedeutet die dann? Und ich finde, gerade jetzt in den letzten Jahren, in der Zeit der Pandemie, aber auch davor, mit den Situationen, mit denen wir zu tun haben, ich will nicht zwangsweise sagen, dass es Krisen sind. Natürlich sind es Krisen in einer bestimmten Form. Und sicherlich, also die Klimakrise sehe ich als Krise an und die Pandemie war sicherlich auch eine Krise. Aber ich versuche mal sehr positiv die Dinge zu sehen und zu sehen, welche Chance haben wir, etwas zu verändern. Und deswegen, ja, die Kunst hat auch wieder in der Pandemie, aber auch gerade in der Klimakrise, zeigt es mir, dass die Kunst sehr viel kann und auch sehr viel sozusagen Mindset verändern kann, sehr viel Inspiration sein kann, einen anderen Blick geben kann und auch im Zweifel es nur leisten kann, was heißt nur, das stelle ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass man entertained wird, dass man im Moment alles um sich herum vergisst, dass man die Welt vielleicht vergisst und dadurch etwas Neues über die Welt erfährt, indem man sozusagen nicht in dem Hamsterrad, in dem wir alle sicherlich durch Alltag und durch die Welt, in der wir leben, in unserer eigenen, aber auch in der großen Ganzen, manchmal vergessen, die Einzigartigkeit des Moments zu feiern, zu genießen. Und da kann die Kunst, auch gerade die Schauspielerei, kann ein wunderbarer Spiegel sein, zum einen, finde ich. Also sie kann sozusagen das Leben darstellen, sie kann es spiegeln, sie kann uns zeigen, wo stehen wir vielleicht gerade, wo steht ein einzelner Mensch, wo stehe ich. Und sie kann aber auch Utopien aufmachen, Visionen, Fragen stellen. Und deswegen würde ich sagen, ja, also sie kann, ich habe ganz oft das Glück, wenn ich mich mit künstlerischen Prozessen beschäftige, meinen eigenen oder auch von anderen Künstler und Künstlerinnen, welchen die noch leben, welchen die nicht mehr leben, dass es so ein reicher Schatz ist, was uns bereit ja. gehalten wird. Und zwar abseits dessen, was wir auch so kennen, dass man auf einmal auch im Laufe des Lebens, also ich würde sagen, ich würde für mich sagen, ich habe hoffentlich noch nicht die Hälfte meines Lebens gelebt, aber schon einen beachtlichen Teil. Und wenn ich jetzt auf bestimmte Künstler, die ich sehr schätze, achte, zum Beispiel, ich mochte sehr früh bildende Künstler, und ein deutscher Künstler, der mich schon sehr früh bewegt hat, war immer Gerhard Richter. Und heute sehe ich seine Bilder anders, als ich sie noch vor 20 Jahren gesehen habe. Ja? Oder also, wenn ich ein Theaterstück, was ich oft gesehen habe, ja, ob es ein Shakespeare war oder ein andere Klassiker, die immer auch in der Zeit, in der ich gerade war, natürlich was anderes getriggert haben oder mich anders inspiriert haben. Und das finde ich schon was sehr Besonderes. Und gerade diese Zeit jetzt, gerade die Pandemie, hat gezeigt, wie wichtig, also von was wir eigentlich noch leben, nicht nur von Begegnungen miteinander, sondern auch von Begegnungen, wo wir auch mal Konsumenten sind, aber trotzdem ja inhaltlich inspiriert werden und inhaltliches Nahrung bekommen und wie wichtig das ist. Und man hat ja in der Pandemie leider auch gesehen, ja, wie politisch das oft gar nicht gesehen wurde oder auch viel hinten runterfiel. Und ich sag mal, da seid gerade ihr Podcaster und Podcasterin sicherlich ein sehr großes Geschenk gewesen für viele Menschen. Ich fand das auch sehr, die Zeit zu haben, mehr zu hören. Ich bin sehr spät erst mit Fernseher groß geworden und sehr auditiv, habe immer sehr viel Hörspiele gehört, und deswegen ist das eh für mich ein Medium, was ich sehr mag, Stimme zu hören, weil die Fantasie nochmal ganz anders angesprochen ist und ganz anders gefragt ist. Von daher würde ich sagen, ja, Kunst und Schauspielerei kann die Welt verändern, und sie kann auch vor allen Dingen sowas wie, manchmal vergisst man das auch im Alltag, also mir geht das so, sowas wie Magie, sowas Geheimnisvolles, was Zauberhaftes haben, und ich glaube, das braucht unser Leben. Also meins braucht es auf jeden Fall.
Ja, das ist, glaube ich, das Minimalziel gewesen oder so ein Minimaleffekt, dass wir nicht nur in den letzten Jahren, aber besonders in den letzten Jahren einfach gemerkt haben, wie wichtig das ist. Auch gerade, wenn man auch merkt, die Politik hat sich nicht ausreichend um die Kulturbranche gekümmert, dass man merkt, aber eigentlich, ich meine, so vom Großteil der Menschen, ich kann nicht für alle sprechen, aber dass man dann doch im inneren Herzen, im Inneren gemerkt hat, irgendwie, nee, das ist schon wichtig, weil das ist so, wie du sagst, man kommt so automatisch in dem Moment, sieht man einen Film oder hört man Musik oder sieht man ein Theaterstück, dann ist man ja da. Man ist in der Regel nicht abgelenkt und kann sich mit anderen Sachen beschäftigen, die einen vielleicht gerade nicht so gut tun. Kann die Welt verändern, würde ich es auch sehen. Und du hast gerade auch über Bilder gesprochen. Ich fand das ganz interessant. Also du hast so viele Themen schon aufgemacht, dass ich jetzt kaum hinterherkomme schon, aber das ist, finde ich, großartig. Ich habe auch mal, erstens, ich finde das ganz spannend, dass zum Beispiel Kunstwerke in Museen ja manchmal Jahrhunderte dort hängen. Und ich habe mal so einen Spruch gelesen, den fand ich so wahr, und der hat mich erstmal ganz, also sehr zum Nachdenken angeregt, dass, wie du ein Bild betrachtest, das ist ja, vieles geht ja in deinem Kopf vor und du siehst das Bild ja nur so, wie es dein Charakter, deine Persönlichkeit zulässt. Also du hast ja eine eigene Interpretation. Du siehst ja eigentlich nicht den Künstler, du siehst ja so deine Wahrnehmung, ne? Du hast ja deine Wahrnehmung und deine Interpretation. Und deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man Bilder, so wie du sagst, oder Kunstwerke nach 20 Jahren ganz anders sieht, weil du bist ja auch anders geworden, ne? Und das finde ich irgendwie auch total klasse. Wenn du an vielleicht Rollen ran,
ja? Darf ich noch folgenden Gedanken ergänzen? Also das, klar, man nimmt den Erfahrungsschatz immer mit, den man gemacht hat, ja, mit der Erfahrung, die man dann gemacht hat, zusätzlich betrachtet man Kunst nochmal neu und anders. Was ich auch meine mit Veränderung, das habe ich eben noch gar nicht genannt, das ist sicherlich jetzt auch noch ein Thema, wo ich noch ein Thema aufmache, aber was wir am Anfang der Pandemie, ich mit ja drei Kolleginnen ganz toll gegründet habe, diese Initiative Changemakers, die du eben die du eben angesprochen hast,
ja,
dass man sozusagen auch mit dem Sprachrohr, was man ist, ja, dass man die Möglichkeit hat, aber nicht nur Geschichten zu erzählen, zwar anders zu erzählen, auch mit der Vision, also die Welt zu verändern, was können wir für eine Vision erzählen, sondern auch mit dem Tun allein etwas anders zu machen. Da ist zum Beispiel nämlich ein Film oder der Dreh einer Serie, wie jetzt zum Beispiel, die du schon angesprochen hast, Vier Wände Plus, ein wunderbarer Ort. Das ist wie ein Laboratorium. Man hat sozusagen eine Ausnahmesituation von sechs Wochen bis mehreren Monaten in der Regel, wo man zusammenkommt, eine Art Familie wird, wo es jeden braucht, in jedem Gewerk gleichermaßen und jeder gleich wichtig ist, wie so einem Uhrwerk. Und wenn alles zusammenkommt und das passt und jeder alles gibt, dann passieren meistens Wunder. Also dann entsteht etwas. Und dann ist es aber auch noch nicht vorbei, sondern danach kommt der Schnitt und so weiter. Und ja, da in dieser Zeit, was für alle, die dann mitarbeiten an so einem Projekt, Lebenszeit ist, da auch schon unmittelbar Einfluss zu nehmen. Wie geht man miteinander um? Wie kommuniziert man? Und was für Themen setzt man? Ja, unsere Serie Vier Wände Plus stellt sich großen Fragen und thematisiert die auch im Leben dieser Menschen, die da zusammenkommen. Und insofern glaube ich auch, dass gerade Geschichten und Geschichten erzählen ein großer Motor oder ein großes Werkzeug sind, um Veränderungen in die Welt zu tragen. So bin ich zumindest groß geworden mit Geschichten von meiner Großmutter. Und das ist, glaube ich, ja, nicht zu verkennen, dass wir uns ja erzählen, was wir leben. Ja, also wir bestätigen uns das gegenseitig, auch was wir leben wollen.
Ja. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, zur Serie kommen wir gleich nochmal ausgiebig zu sprechen, also gerne. Das ist jetzt war deine erste Frage, ich würde sie aber nochmal zurückgeben. Ist es tatsächlich eine Motivation, wenn du dich so auf Rollen vorbereitest, dass du sagst, ich habe hier die Chance, die Welt zu verändern, die Welt des anderen zu verändern? Ist das eine Motivation oder eher von wegen, nein, das lieber erst später, das kann ja auch blockieren, das kann ja auch Druck erzeugen? Also bist du dir dessen bewusst? Eigentlich bestimmt, oder? Das ist ja eine Tragweite, die du ja mitbringst.
Ja, einerseits ja, aber gleichzeitig, also neben dem Größenwahn, den man vielleicht dann auch mitbringen muss, breche ich es doch, versuche ich es auch immer runterzubrechen aufs Kleine, weil die Konflikte und da, wo eine Figur eine Rolle spannend wird und wo ich in sie eintauchen kann, sind, wenn ich sie beginne zu verstehen, und dafür muss ich teilweise sehr viel recherchieren, teilweise sehr viel Material schon durch ein Drehbuch da oder durch ein Stück gegeben. Und das ist natürlich neben dem, was ich zusätzlich an Material generiere, spielt meine eigene Erfahrung dabei immer eine Rolle. Ist ja klar. Also mein Blick, ich nehme ja eine Perspektive ein. Das ist ja das Tolle am Spielen. Ich muss nicht die Erfahrung gemacht haben, jemand umzubringen, um einen Mörder zu spielen, als Extrembeispiel jetzt. Ja, ich kann mir sozusagen aneignen, wie kann ich das und was für Überkreuzungen gibt's da? Und ich glaube, also das Bewusstsein, dass ich mit einer Rolle dann die Welt verändere, ja, also wie zusammenfassend gesagt, ich glaube, ich bin manchmal größenwahnsinnig, aber ich versuche das immer erstmal ins Kleine runterzubrechen und zu gucken, welche Aufgabe hat die Rolle, also auch in der Geschichte, wer bin ich da jetzt und was sehe ich für Potenziale, an denen die Rolle wachsen kann. Das interessiert mich immer sehr. Mich interessiert immer so, wo komme ich her als Rolle und wo gehe ich hin? Das muss ich auch für jede Szene wissen, weil sonst kriegt die Szene kein Ziel und hat keine Richtung und ist eher, dann bin ich als Schauspieler lost in meiner Figur. Das heißt, ich muss schon genau wissen, was war eigentlich vorher und was habe ich jetzt für einen Konflikt in dieser Szene oder worum geht's mir da jetzt gerade? Warum reagiere ich so als Figur, wie ich reagiere? Das muss ich mir bauen, damit ich es authentisch spielen kann.
Richtig.
Und das ist natürlich gleichzeitig, aber das ist das Absurde oder vielleicht auch manchmal das Schizophrene an dem Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin, dass man natürlich, ich profitiere auch immer von dieser Erfahrung des Spiels für mein eigenes Leben, weil ich untersuche das Leben und sich weiterzuentwickeln in der Form, wie wir kommunizieren, in der Form, wie ich mit meinen eigenen Problemen als Moritz umgehe, in die ich habe. Ja, in meinem Leben privat. Davon profitiere ich auch von meinen Rollen, weil ich erlebe, wie gehen die damit um oder wie gehen die damit nicht um? Was können die nicht? Was kann ich schon? Oder ich merke auf einmal, ach krass, auf einmal löst es was in mir aus und ich merke, wow, da gibt's eine Resonanz. Und dann kann ich mir das auch als privater Moritz angucken. Das ist das Tolle, ja, dass ich sozusagen in beide Richtungen profitiere. Und das ist auch was sehr Besonderes an diesem Beruf, an dieser Berufung.
Ja, und letztendlich müssen das die Konsumenten ja dann entscheiden, ne, ob die Welt verändert wurde, weil ich glaube, so ein Effekt tritt einfach ein. Das kann, glaube ich, Kunst, das kann Musik, das kann Stück, das kann Film. Und also mir geht es ja auch so, wenn ich manchmal so bestimmte Scores höre oder irgendwelche so Filmmusiken, da ist man weggebeamt, ne? Das kann wirklich krasse Emotionen auch erzeugen. Kommen wir jetzt zu einer sehr wichtigen Frage und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Wie wichtig sind denn Serien und Filme in der heutigen Zeit? Jetzt musst du für deine Berufsgruppe einstehen. Ich hoffe, du sagst das Richtige.
Ich hole gerade tief Luft und Anlauf. Sehr wichtig. Ich glaube, sehr wichtig. Also gerade in dieser Zeit, wo wir uns im Grunde genommen alle gewahr sind, mehr oder weniger auf unterschiedliche Weise, ich glaube, dieses Bewusstsein haben alle Menschen, dass wir in einer sehr extremen Zeit leben und wir vor großen Herausforderungen stehen. Die Klimakrise ist ein großer Aspekt sicherlich auch und auch wahrscheinlich der, den wir am wenigsten bemessen können, am Ende doch. Also neben dem, dass Wissenschaftler sagen können, das und das wird passieren, aber zum Beispiel die Klimakipppunkte, die keiner genau berechnen kann, diese Aspekte, wo wir nicht wissen, was zu 100% passieren kann und wie schnell und was uns da bevorsteht und wie wir damit umgehen und auch wie wir als Gesellschaft auch politisch darauf vorbereitet sind. Und das mehr ins Bewusstsein zu tragen, dass das schon da ist, also dass diese Zukunft, mit der wir konfrontiert sein werden, jetzt schon da ist, das ist, glaube ich, die große Kraft von Filmen und Serien, die das können, aber auch darüber hinaus, über Probleme. Und man merkt ja schon, das hat man auch wieder in der Pandemie sehr deutlich gesehen, auch wenn man die Psychologen über sowohl jugendliche Kinder als auch Erwachsene reden, gehört hat und Sachen gelesen hat dazu, die ich kenne, mit denen ich gesprochen habe, dass diese Vereinzelung auch unserer Gesellschaft, auch diese Idee vom Ideal, ne, der Einzelkämpfer und jeder für sich, dass das schon auch was ist, was uns vor massive Herausforderungen stellt. Die Einsamkeit. Ich glaube, das ist wird auch ein großes Thema unserer Zeit werden. Und da teilweise indirekten Gesprächspartner in Serien, in Filmen zu finden, um bestimmte Antworten zu finden und auch manchmal sich abzulenken von dem, was extrem ist, weil wir können das ja auch gar nicht durch die Möglichkeiten der Medien, die wir haben, eine unfassbare Technik, ein unglaubliches Potenzial. Aber das alles zu verarbeiten und damit umzugehen, da müssen wir auch manchmal die Chance haben, abzuschalten. Und wenn eine Serie es schafft, mich so sozusagen zu konzentrieren, dass ich auch einfach mal abschalten kann und mir auch mal keine Sorgen um die Erde machen kann, so oder einfach meinen Fokus woanders hinlenke von meinen eigenen Problemen, die ich vielleicht habe, dann ist das, finde ich, ein sehr, sehr heilender oder auch wichtiger und inspirierender Aspekt. Deswegen würde ich sagen, vielleicht mehr denn je. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, also das Geschichten erzählen. Ich sage das, fasse das nochmal zusammen. Serien und Filme sind für mich ja Geschichten. Das Berühren anderer Menschen durch Geschichten, das ist wichtiger denn je. Und wir sehen ja auch, wenn man das politisch wieder aufbricht, was das Gegenteil macht, wenn man jemand sieht in Amerika, wie die Wahlkampf gemacht haben, die Republikaner mit Trump, die wissen, wie man die Mittel einsetzt, um eine Geschichte zu erzählen und auch um Fake News, die wissen, wie man Storytelling einsetzt. Und das sind sehr oft diese sehr, ich sag mal, auch sehr extremen Lager, die das sehr gut trainiert haben, damit umzugehen. Und die inhaltlich meistens was voranbringen wollen, die vielleicht auch ein bisschen progressiver denken, die beschäftigen sich sehr viel mit dem Inhalt, aber nicht damit, wie wir es sozusagen rüberbringen. Und deswegen glaube ich, ist die Kraft von Serien und Geschichten und Filmen eine sehr große und sehr wichtige in dieser Zeit, auch um den Unterschied zu zeigen, um zu lernen, zu differenzieren, also auch für Kinder zu lernen, okay, welche Perspektiven gibt es eigentlich und wie kann man differenzieren? Und ich wünsche mir das auch, dass das noch viel mehr auch einen Bestandteil bekommt. Zum Beispiel in Deutschland haben wir das Glück des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Fernsehens, dass der Bildungsauftrag viel weiter wieder gedacht wird. Ich finde das manchmal, empfinde ich das als sehr, sehr knapp nur gedacht. Da passiert gerade ganz viel, auch was Diversität betrifft und was viele Themen betrifft. Aber da haben wir gerade im deutschsprachigen Raum durch die öffentliche Förderung sehr viele Möglichkeiten und das sollten wir definitiv nutzen, weil Bildung ist da eins der stärksten Werkzeuge, die wir haben, auch für die nächsten Generationen, für uns selbst. Ich glaube auch an lebenslanges Lernen. Also das, was ich eben gesagt habe in meinem Beruf, das ist das Schöne, dass ich immer weiter lerne und deswegen bin ich, also spiele ich auch so gerne, weil ich jedes Mal etwas lerne und etwas mitnehme. Und das will ich natürlich beim nächsten Mal auch wieder, will ich mich weiterbringen und einsetzen. Ja. Und das ist auch das Schöne, dass man, ich finde, mittlerweile in der Qualität, da hat sich auch viel verändert. Es ist nicht nur, dass man sagt, oh Gott, es sind nur die Amerikaner, die tolle Sachen können. Auch durch das Internet haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich überall aus der Welt tolle Filme und tolle Geschichten und Serien sehen können. Das ist ein großes Geschenk.
Mm, total. Hast du so eine Feel-Good-Serie, wenn du mal abschalten willst, wo du sagst, das geht immer, hat man ja meistens
also,
in der Regel.
Ich lache gerne und ich, aber auch so, dass mir mal das Lachen im Hals stecken bleibt. Und so
jetzt
die
bin ich gespannt.
Serien, die mich so in den Pandemiejahren, würde ich jetzt sagen, geprägt haben, waren, die ich toll finde, sind Sex Education. Das hat mich sehr berührt, weil es auch
toll, ja.
Der Umgang mit einem Thema, also über Generationen hinweg, ein wundervoller Umgang ist und man so mit diesen Figuren mitgeht und so mitlebt und man auch jetzt zu sich zurückerinnert an seine Schulzeit und gleichzeitig aber auch versteht, wie die Perspektive von Eltern gewesen sein muss. Also
richtig,
so
ja.
Umfassend.
Genau.
Eine ganz tolle Serie. Ich mochte sehr Ted Lasso, auch eine Serie, wo es sehr viel um Humor geht, aber trotzdem die Hauptfigur viel mehr Tiefe hat, als nur bloße Comedy ist.
Das es geht ums sehr, Leben, also, glaube ich, ne? Ich
es geht ums extrem ums Leben.
Ein Leben dargestellt und nicht nur lustig oder nicht nur tragisch. Und das hat wirklich eine Serie geschafft, obwohl ich weiß gerade mal, dass ein Fußball rund ist, dass ich sowas gucke. Ja, also es hat ja mit Fußball nichts zu tun und, also ein bisschen, aber es erzählt ja das Leben, dass es so eine Serie schafft, großartig, auch großartig besetzen, muss ich sagen. Also da bin ich voll.
Also jetzt habe ich wieder das Beispiel von zwei ausländischen Serien genannt, aber das waren, weil das so große Serien waren, die mich so mit am meisten geprägt haben. Aber ich habe zuletzt eher mehr Filme gesehen, deutsche. Ich war auf dem Filmfest in München und da habe ich auch wieder gesehen, was für großartige Filme es gibt. Also, und wo man oft auch nicht alles mitbekommen kann, ja. Auch im linearen Fernsehen, in den Mediatheken. Genau.
Ja, sehr gut. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass es wieder groß wird. Deine dritte Frage ist, also feel free. Was inspiriert dich? Vielleicht auch beruflich bezogen?
Was inspiriert mich?
Bienen, das weiß ich.
Bienen sind sehr inspirierend, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also mit Bienen habe ich mich mehr durch Zufall beschäftigt, weil ich im Grunde genommen einen Teil meiner Kindheit, ich bin zwar in der Stadt groß geworden, einen Teil meiner Kindheit auf dem Land verbracht habe. Und in meiner Familie einen Imker, der auch Förster war. Und der hat mich immer als Kind so fasziniert, weil er so eine klassische Figur war mit Pfeife und so einem Hut und der war immer so, der hatte eine unglaubliche Aura und es war vielleicht auch wie eine Figur, hatte für mich immer was Spielerisches und was der erzählt hat von den Bienen und der hatte immer so eine unglaubliche Ruhe und Konzentration und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie mehr Natur, ich brauche irgendwie nochmal meine Verbindung zur Landschaft und zur Landwirtschaft und da sind die Bienen in mein Leben nochmal wieder in mein Leben gekommen und ich habe angefangen, mich mit den Bienen zu beschäftigen und was ich so inspirierend an Bienen finde, ist, dass sie im Grunde genommen in die Welt fliegen und mehr hinterlassen, als dass sie nehmen. Weil sie, während sie sozusagen sammeln für ihr eigenes Volk, für das Überleben ihres eigenen Volkes, bestäuben sie ja die ganze Zeit. Und das, was sie bestäuben als Bestäubungsleistung, sogar selbst wenn man das jetzt ausdrücken würde, monetär, ein Vielfaches von dem, was sie sozusagen entnehmen für sich. Und dann ist es sogar noch nicht mal so, dass sie es für sich nur entnehmen, sondern für ihr komplettes Volk. Mhm. Und das fasziniert mich. Also eine Weise, so miteinander zu arbeiten, dann ist ganz toll, dass sie, die durchlaufen im Grunde genommen in den Hauptzeiten, durchlaufen sie verschiedene Aufgaben. Und mit jeder Lebenswoche sozusagen wird die Aufgabe wichtiger, die sie haben, die normalen Arbeiterinnen. Und die können aber, wenn im Bienen, also im Volk, irgendwas passiert, irgendwas anders ist als geplant, können sie permanent jede Aufgabe übernehmen. Und das finde ich so genial, wenn man als Gesellschaft auch die Haltung hätte, Jeder hat seine Aufgabe und wächst damit. Aber wir sind auch immer, wir könnten mal alles machen. Wenn wir gebraucht würden oder werden, dann machen wir halt gerade das. Dann machen wir jetzt alle Müllabfuhr. Oder dann machen wir jetzt alle, okay, wir brauchen jetzt Windräder, dann bauen wir jetzt alle Windräder. Oder also so dieses, und das finde ich faszinierend. Dann ist diese Mär von die fleißige Biene, was man jetzt erst in den letzten Jahren so herausgefunden hat, dass die Bienen auch sehr viel schlafen und chillen. Das finde ich auch, glaube ich, sympathisch. Dass Bienen sehr viel sich ausruhen und dann sehr effektiv arbeiten und sie teilen sich die Arbeit. Das ist halt genial. Also es ist eine wunderbare Form von Kooperation, die sie betreiben, um sich am Leben zu behalten. Und auch wie sie sich, wenn sie sozusagen so ein Volk sich teilt und ein Teil schwärmt und ein Teil bleibt zurück, teilen sie sich auch das Überlebensrisiko. Also es ist dann wirklich eine Gemeinschaft und das fasziniert mich sehr. Darüber hinaus im Grunde genommen jeder Moment im besten Falle ist eine Inspiration. Jetzt gerade das Gespräch mit dir, mir werden Sachen bewusst, ich höre dir zu, du hörst mir zu. Im besten Falle ist es für andere, die zuhören, auch inspirierend, das kommt noch hinzu. Dann ist es noch schöner als Multiplikator sozusagen. Und ansonsten, ich bin schon jemand, der sehr verbunden ist mit der Natur. Also Natur inspiriert mich extrem. Kunst ist was, was ich einfach faszinierend finde, weil, wie du eben beschrieben hast, die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung so eine starke Rolle dabei spielt. Und wir vergessen ja oft in unseren eigenen Situationen, denken, warum versteht das Gegenüber das nicht? Warum ist das, kann nicht sein? Weil wir so oft vergessen, dass die andere Person ja eine andere Wahrnehmung hat. Ja. Und wir denken also immer aus unserer Perspektive. Mhm. Und das finde ich in der Kunst so toll, weil man dann sieht, wie unterschiedlich auch bei einem guten Film oder einer guten Serie, was du jetzt daran entdecken würdest, was ich gar nicht gesehen habe. Und umgekehrt, ja? Also wie unterschiedlich wir das wahrnehmen können. Das fasziniert mich extrem. Und dann Menschen jeglicher Art. Ich bin immer als Kind, wenn ich verloren gegangen bin, dann bin ich immer verloren gegangen, weil ich irgendwo stehen geblieben bin im Kaufhaus oder am Bahnhof oder so. Und weil ich bin immer hinter irgendwelchen Menschen hergelaufen, die ich total faszinierend fand. Weil beobachten, also auch als ich das erste Mal in New York war, bin ich zu Grand Central gefahren, mehr durch Zufall. Und dann war ich da stundenlang, weil ich einfach nur stand und es ist so faszinierend von diesen Menschen, Massen, die da irgendwie an diesem Bahnhof und diese Unterschiede und das hat mich total fasziniert.
Diese Halle,
also,
ne? Da wo
diese Halle,
alle
genau,
kreuz und quer laufen.
Alle kreuz und quer laufen. Ja. Es gibt da vielleicht noch eine, das ist auch inspirierend. Apropos Geschichten sind sehr inspirierend. Es gibt, ich habe damals die schöne Geschichte gehört, als ich in New York war, dass der Freund einer Freundin, also so nah war es zumindest schon mal, Urban Legend mäßig, der hat da gearbeitet in einem Coffeeshop, eigentlich ein Comiczeichner, und ist dann nach Feierabend durch die Halle gegangen und ist so mitten durch diese Halle gegangen und auf ihn zukommend Bill Murray. Und er dachte so, oh my God, Bill Murray. Und geht an ihm vorbei, so, und natürlich, wie man sich dann so fühlt in dem Moment, vielleicht auch, wenn man den toll findet, so zeitlupenmäßig, und er geht so weiter. Und dann spürt er so eine Hand auf seiner Schulter und er dreht sich um und Bill Murray sagt so zu ihm, do you think anyone will believe you? Und dann, also so eine Form von Geschichte, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ja. Geschichten finde ich unfassbar inspirierend. Und was wir daraus machen.
Das stimmt. Das stimmt. Und ich würde dir genauso gespannt zu hören, wenn du jetzt noch 10% etwas anderes draufgepackt hättest, hätte ich auch gesagt, wow, das ist ja dann auch eine Geschichte, das ist schon spannend, genau. Bill Murray. Ja, das ist es. Das ist es. Man kann damit faszinieren. Und man hat es irgendwie selbst in der Hand, ob man es lustig gestaltet oder spannend gestaltet und so, ja. Das ist, ja.
Humor ist sowas von inspirierend. Der Humor der Menschen, ach, es ist auch Situationskomik.
Wenn es klickt, oder? Dann ist es ja diese Grundlage, die ja eigentlich alles so leicht fühlen lässt, gleich, ne? Man ist ja so verbunden dadurch. Wir sind ja auch soziale Wesen, das darf man nicht vergessen. Das eint uns ja wirklich. Ne?
Gemeinsam lachen, also gemeinsam lachen und über sich selbst lachen können. Also ich glaube, mit die schönsten Momente finde ich, wenn ich über mich selbst lachen kann mit anderen zusammen. Also, und zwar jetzt nicht, weil ich was spiele, sondern weil mir was passiert, weil ich einfach mir das Leben im Weg steht, ohne dass ich das will.
Oh, das ist auch schön. Sorry, mir steht heute das Leben im Weg. Ja, genau. Genau. Ich habe vorhin so einen Spruch gelesen, ich finde eigentlich so Sprüche blöd, aber ich habe heute in den Spiegel geguckt, ich konzentriere mich heute auf die inneren Werte. Genau, ja. Okay, aber ganz spannend und so Momente. Ich meine, das ist ja eigentlich auch das Leben, ne? Die Natur, die Momente und die Menschen. Kommen wir eigentlich gleich zum nächsten großen Thema. Und es ist auch dein Thema, glaube ich, weil du hast es schon angesprochen, das findet auch in der neuen Serie statt, aber auch gerade
in dieser wichtigen Arbeit bei Changemakers.film. Wie wollen wir leben? Gibt es überhaupt eine Antwort? Gibt es etwas, was uns alle eint?
Eine große Frage, die ich deshalb so gerne mag, weil sie wirklich dazu führt, dass man erstmal überlegen muss, okay, was umfasst diese Frage jetzt? Ja.
Ja. Und wer dann, stellt sich die schon? Ich glaube nicht,
dass jeden sich die Morgen. Schon?
Ja,
die klar. Wunderbare Transformationsforscherin, die ich sehr, sehr schätze, Maya Göpel, hat mal so schön in etwa wortlaut gesagt, also um sozusagen die Frage zu beantworten, wie die Zukunft sein wird für ihre, ich glaube, für ihre Tochter war in der Frage oder für ihre Töchter, in 20 Jahren, hat sie gesagt, das kann man schwer abschätzen oder einschätzen. Aber was wir können, ist unmittelbar jetzt die Veränderung sozusagen leben, die wir in 20 Jahren sehen wollen. Und das finde ich einen ganz faszinierenden Gedanken. Und in der Serie, die jetzt hier gerade rauskommt, Vier Wände Plus, ist das Schöne, dass es gibt, die handelt davon, dass vier Jugendschulfreundinnen, Freunde mit ihren Partnern und Partnerinnen zusammenziehen in einer Baugruppe und sich dieser Frage eigentlich stellen müssen und auch währenddessen herausfinden, was da alles mit dranhängt und was das eigentlich bedeutet und mit was sie konfrontiert sind auf einmal. Und auch das finde ich, das hat mich unglaublich fasziniert an dieser Arbeit für diese Serie. Das ist auch das Tolle, weil so viele Themen behandelt werden. Da ist dann sozusagen ein Sohn, dem das Thema Klimawandel extrem nahe geht und der fängt dann an, auf sozusagen Regeln aufzustellen. Und dann versuchen natürlich die Erwachsenen, vorhanden ist in der Comedy. Das heißt, mit sehr viel Humor wird dem Thema begegnet, aber auch mit der Ernsthaftigkeit. Was bedeutet das? Und ich finde das auch. Also die Frage, wie viel brauche ich, um mich gut zu fühlen und was brauche ich eigentlich, schließt daran an für mich. Also wie wollen wir leben? In welchen Formen von Gesellschaft, von Zusammenleben, von Partizipation? Ich glaube, dass die Eigenverantwortung und auch die Eigenwirksamkeit, das ist natürlich das Tolle, wenn man etwas erschaffen kann, was Leute erreicht, was Menschen erreicht. Ja. Wie im besten Falle jetzt diese Serie, was ich mir sehr wünsche, weil es wirklich sehr viele Themen berührt, die Serie, dass das viele Menschen sehen können und auch es sie entführt aus ihrem Alltag, sie darüber lachen können, sich wiederfinden und gleichzeitig auch inspiriert sind. Und auch so eine Initiative wie Changemakers Film, dass also sich der Frage stellen, okay, welche Eigenverantwortung haben wir? Was kann ich unmittelbar tun in dem Bereich, in dem ich tätig bin? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Und wie würde ich gern, dass es in Zukunft aussieht? Und dafür muss ich jetzt sozusagen mutig sein und auch nicht so sehr immer zurückzuschauen und dieser mehr auf Verzicht, also es wird ja sehr viel immer dagegen gesetzt, dass wir dann auf was verzichten müssen. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass wir sehr viel gewinnen können. Und wir halten sehr an dem fest, was für uns normal geworden ist oder was Muster sind. Oder ich kenne das von mir, kann ich sagen. Und daran liegt aber eine große Chance, etwas mal anders zu machen. Und etwas anders zu machen als bisher und auch zu merken, ach, brauche ich das jetzt eigentlich? Und was brauche ich denn eigentlich wirklich? Also ich weiß zum Beispiel, also wie ich leben will, ich fahre sehr viel Fahrrad und ich habe mir vor einigen Jahren habe ich gemerkt, ich will meine, auch wenn ich unterwegs bin, weil ich sehr viel Bahn fahre und dann durchs Drehen natürlich auch woanders bin, in anderen Städten, das Fahrrad ist immer sowas wie zu Hause für mich, auf dem Fahrrad sitzen. Das ist das Klischee eines halben Niederländers. Er braucht immer seine Fiets bei sich. Aber dann habe ich mir sozusagen ein Faltrad gekauft und seitdem hat sich meine Mobilität total verändert. Weil ich hatte noch nie ein Auto besessen. Ich habe, wenn mir immer eins geliehen von Freunden oder auch Carsharing gemacht, wenn ich überhaupt eins brauchte. Und damit habe ich jetzt noch mehr Freiheit. Also in der Stadt, sowieso in einer großen Stadt, weil das Fahrrad faltest du und packst dann in ein Auto oder in ein Taxi, wenn es Not tut. Oder halt eben in die S-Bahn, die voll ist zu Hauptverkehrszeiten. Oder in den ICE, wo du es nicht mal anmelden musst. Oder in den Regionalzug, der voll ist zu den Stoßzeiten. Und kannst halt einfach von A nach B. Und das erstmal, ja, man denkt, dass, ja, mache ich das, so ein kleines Rad, komme ich damit überhaupt vom Fleck? Und dann macht man die Erfahrung. Und das ist etwas, wo ich mich so, ich würde mir wünschen, dass wir bezüglich der Mobilität weniger Autos in den Städten haben. Ich würde mir wünschen, dass wir eine andere Landwirtschaft bekommen, ein anderes Bewusstsein dafür, womit wir uns ernähren. Und ich wünsche mir ganz viele Geschichten, die uns mutig erzählen, was alles möglich ist. Und was wir alle, jeder von uns und jede von uns, für ein Potenzial in sich trägt. Das ist ja das große Geschenk des Menschseins.
Ja.
Das Bewusstsein, was wir immer weiterentwickeln können, das ist ja wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und der macht auch nicht Halt vor sozialem Status, den kann jeder entwickeln. Und der hat natürlich schon auch was mit Bildung zu tun, ganz klar, die Möglichkeit überhaupt zu haben, über bestimmte Dinge nachdenken zu können. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, sollte man auch nicht zu viel nachdenken, sondern es dann einfach auch tun. Aber sich darin
weiterzuentwickeln, beides schließt sich ja nicht aus.
Schließt sich nicht aus und uns auch mehr zu begreifen als Gemeinsames. Also es gibt jetzt schon, also wir leben in einer globalisierten Welt, wo das mit Gütern und alles möglich ist, aber also sich auch meine Verbundenheit mit der Natur bringt da natürlich auch eine bestimmte Verantwortung mit sich. Wenn ich merke, okay, also was bedeutet das jetzt, wenn ich das ernst meine? Wie muss ich dann handeln und wie lebe ich dann und was brauche ich dann überhaupt noch? Brauche ich eine große Wohnung? Reicht eine kleine? Würde ich eigentlich mehr draußen sein als drinnen? Brauche ich ein Auto? Für was brauche ich das? Wann brauche ich das? Kann ich mir das vielleicht teilen? Ist es vielleicht spannender, mit anderen Menschen zusammenzuleben? Also all diese Fragen. Das sind große Fragen, die mich total beschäftigen und die haben mich, deswegen hat die Serie auch so viel Spaß gemacht, auch mit diesem Cast. Das war ein Stück weit, ist das eine Familie geworden und der Austausch auch über diese Themen miteinander und das Verhandeln ist dann auch in der Arbeit, das verhandeln zu dürfen, ja. Also Kinder zu kriegen oder sie nicht zu kriegen, auch zu merken, was für eine Verantwortung das ist, dann wieder sozusagen zur Arbeit. Meine Figur Erik, der stellt das System so ein bisschen in Frage, auch wie er arbeiten will. Er sagt irgendwann an einem Punkt, er will sich eigentlich nicht zum Sklaven von anderen machen. Und was bedeutet das aber dann, wenn man auch vielleicht Eltern ist und eine bestimmte Verantwortung hat?
Mhm. Und du bist Fahrradkurier, kann das sein in der Serie? Erik
ist Fahrradkurier? Ich bin Fahrradkurier und ich habe, obwohl es nicht von mir kam, hat dieser Fahrradkurier sogar ein Faltrad, was mich sozusagen nochmal gefreut hat. Ist mein Ernst. Und er möchte sogar Bienen haben, was auch nicht unmittelbar von mir kam, was beides schön war und manchmal passt es dann doch sehr zusammen und man kann was darüber erzählen, über das man sich eh auseinandersetzt oder über das man sich freut. Und
das ist doch toll, ja. Ja, klar. Also so wie du sagst, wie wollen wir leben, auch dieses Bewusstsein, so diese Verantwortung zu tragen und auch einfach zu erkennen, dass auch dieses Tun, wenn man denn ins Tun kommt, auch Konsequenzen hat. Ne? Also so wie auch in der Serie, diese vier Bekannten, die sich da in diese Baugruppe zusammenfinden, dann auch tatsächlich sagen, ja, das, was wir hier machen und wenn wir uns dafür entscheiden und wenn wir da die Verantwortung übernehmen wollen, das hat dann natürlich auch gewisse Konsequenzen, die ja dann die nächsten Generationen betreffen. Ne? So wie du sagst, dass man schon jetzt was tut, was vielleicht in 20 Jahren dann ankommen will. Und wenn man jetzt mal aus Klimasicht in 20 Jahren irgendwie, also über 20 Jahre nachdenkt, das ist ja gar nichts, das ist ja nicht viel, das ist noch nicht mal eine Generation. Ne? Also das ist
auch sehr schnell vorbei, diese Zeit, wie man ja selbst weiß.
Das ist sehr schnell vorbei, das merkt man ja selbst, genau, wollte ich gerade sagen. Nun hast du schon mal ein bisschen angeteasert, ist jetzt keine spezielle Frage, aber erzähl uns doch noch mal ein bisschen oder den ZuhörerInnen was über Changemakers.film. Was ist, also du hast es gerade schon mal anders umschrieben, aber was ist so eure Vision?
Also Changemakers Film ist eine Initiative, die entstanden ist, weil drei Kolleginnen und ich uns immer wieder begegnet sind bei verschiedenen auch mal Klimademos von Fridays for Future, aber auch verschiedenen Panels. Und dann haben wir gemerkt, Moment mal, uns interessiert dieses Thema und wir arbeiten aber in einer Industrie, die einen sehr großen CO2-Ausstoß hat. Nicht immer, weil ja jeder Film, jede Serie unterschiedlich sein kann, wenn sie im Studio gedreht wird, nur dann kann der Ausstoß viel, viel geringer sein. Aber tendenziell ist der Ausstoß relativ hoch in dieser Industrie. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich müssten wir doch bei uns selbst anfangen. Und wie könnten wir das am besten? Und dann haben wir uns geschaut, was gibt's für Initiativen? Was gibt's von SchauspielerInnenseite und was noch nicht? Und wir haben ganz oft das Feedback bekommen, gerade von Produktion. Ja, aber die Schauspieler und Schauspielerinnen, die bestehen dann darauf, dass sie das und das extra kriegen und dann fliegen und so. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, aber von den Kolleginnen, die wir kennen, können wir das eigentlich nicht bestätigen und von uns selbst auch nicht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir entwickeln eine Selbstverpflichtung, in der wir verschiedene Punkte aufzählen, zu denen wir selbst bereit sind, die wir beitragen möchten und die wir dann geteilt haben mit Kollegen und Kolleginnen und weiterentwickelt haben und die man wunderbar seinem Vertrag als Schauspieler oder Schauspielerin oder auch Regie oder alle anderen Gewerke beilegen kann, um zu zeigen, man ist bereit, auch auf bestimmte Dinge zu verzichten oder nochmal anders gesagt, Dinge auch anders zu machen. Also
genau, es ist
Beispiel zum
Verzicht,
Beispiel,
ne? Ja,
genau,
richtig.
Beispiel, man innerhalb Deutschlands nicht zu fliegen. So, natürlich kann es mal eine Notsituation geben, wo man vielleicht dann auch darüber nachdenkt. Aber letztlich ist das sehr selten der Fall. Und dann zu überlegen auch, oft überschneiden sich Produktionen auch, wie, dann dreht man dort das und dort das. Ist das dann trotzdem möglich und was bedeutet das dann? Also auch, wie du eben gesagt hast, wenn man sich für was entscheidet, eine Entscheidung trifft, dann bedeutet das auch eine bestimmte Form der Konsequenz. Und natürlich kann man sich im Kollektiv noch viel besser austauschen, auch überlegen, ah, okay, wie ist das denn möglich? Weil dann zum Beispiel Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, ja, aber ich will ja zu meiner Familie und wenn ich Freitag dann in Buxtehude oder wo auch immer gedreht habe und ich muss aber dann noch nach München, dann wird das ohne Flieger schwierig, weil ich meine Familie sehen will und ich will meine Kinder montags noch in die Schule bringen und dann erst losreisen. Und das ist halt, dann zu überlegen, okay, kann man es dann vielleicht auch schaffen, dass die Kinder haben, dass die nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit drehen, damit sie den letzten Zug noch kriegen oder kann man denen ermöglichen, die kriegen am Drehort eine Wohnung gestellt und es ist kein Hotel, damit die Familie kommen kann oder... Also gemeinsam kreativ zu werden und Lösungen zu finden und nicht zu sagen, geht nicht, sondern zu sagen, ich leiste einen Beitrag, um zu überlegen, wie ist es trotzdem möglich.
Das ist alles eigentlich planbar, ne? Also man muss einfach nur darüber reden und die Punkte, ich habe ja gesagt, es geht so um die Selbstverpflichtung, also das bezieht sich halt auf Location, auf die Hin- und Rückfahrten, also auf die Koordination, aufs Catering, aufs Kostüme und Make-up. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte, wo man sich halt auch drauf beziehen kann. Wunderbar. Und ich glaube, ich habe es gesagt, ich glaube, das war Stand Anfang des Jahres ja über 500 SchauspielerInnen, aber auch ProduzentInnen und ganz viele andere Medienschaffende. Deswegen habe ich so zusammengefasst und gekürzt, haben sich damit engagiert. Und das ist ja was... Ich will nicht sagen, dass es verständlich sein sollte, aber ich glaube, es ist nicht nur Verzicht, so wie du sagst. Also es kann nicht nur Verzicht sein, das ist vielleicht nur eine kurze Umstellung, eine Umorganisation. Ne?
Genau, also ich zum Beispiel, ohne das jetzt, ne, das ist auch jedem freigestellt, aber ich zum Beispiel bin jetzt seit, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber ernähre ich mich vegan und das habe ich auch. Also ich war ganz sehr viele Jahre, über 20 Jahre als Vegetarier gelebt und habe dann irgendwann gedacht, so, okay, ich dachte immer, ich könnte nie auf Eier und Käse verzichten. Und habe dann eine Produktion im Ausland gehabt und habe dann, weil die andere Kollegin war schon vegan und dann wusste ich, ah, okay, der Koch wird auf jeden Fall vegan kochen, dann probiere ich das ja 6 Wochen aus, weil ich habe die tolle Möglichkeit, dass ich das nicht mal selbst machen muss, sondern ich kann es einfach sozusagen ausprobieren.
Ja?
Und sich dem zu stellen und zu sagen, so, das mache ich jetzt. Und dann zu merken, okay, ist auch nur eine Gewohnheitssache, der Käse und die Eier. Man kann auch wieder gucken, okay, was gibt's jetzt für andere Möglichkeiten, ne? Eiweiße zu sich zu nehmen oder eine bestimmte Form von Geschmack, die man gern hat. Und wie ist es, wenn man nicht auf alles Käse drauf streut? Wie schmeckt es dann eigentlich? Also auch so Muster, wenn man selbst 20 Jahre Vegetarier, als ich angefangen habe, Vegetarier zu sein, dann konnte ich sozusagen gefühlt überall, wenn im Restaurant, gab es irgendwie Kroketten und Buttergemüse, gab es auf jeden Fall. Und als Veganer ist es jetzt wieder so, und dann mittlerweile gibt es unglaublich viel Vegetarisches. Aber als Veganer ist es jetzt wieder so ein bisschen, dass man, wenn man jetzt nicht gerade in Berlin oder in den Hauptstädten ist, wo es schon ein größeres Angebot ist, dass man wieder gucken muss, was kann man dann essen oder, ne, und das ist, neben meinem Verantwortungsbewusstsein ist es aber auch was, wo ich sage, ah, ich kann was lernen, ich lerne wieder was über bestimmte Gemüsesorten, über bestimmte, ne, Zusammensetzung von Geschmäckern. Das ist das finde ich immer das Spannende grundsätzlich. Und das ist auch ein schönes Geschenk dieser Arbeit, dass man mit verschiedenen Menschen zusammenkommt, an verschiedenen Orten ganz unterschiedliche Geschichten erzählt und sehr, sehr intim in einer sehr kurzen Zeit zusammenarbeiten darf und viel erfährt übers Leben. Und für mich geht es im Leben um Erfahrung machen. Und von daher ist das ganz toll und wichtig. Und innerhalb dieser Initiative ist es auch toll, weil man merkt, gemeinsam hat man eine ganz andere Stimme als alleine. Sich zusammenzutun, zu kooperieren und gemeinsam zu überlegen und zu sagen, wir stehen jetzt dafür ein. Und es ist ja, das darf man auch nicht vergessen, es ist auch ein großer Wirtschaftszweig. Ja? Also die Unterhaltungsindustrie hat einen großen Impact. Da kann man schon richtig CO2 einsparen. Und da braucht es alle und da braucht es auch dann auch zum Beispiel neue Geschichten. Und für Wende Plus ist ein gutes Beispiel. Das war auch eine sogenannte grüne Produktion. Die konnte ich dann an manchen Punkten auch noch mit inspirieren, aber die waren das von der Produktion halt auch, von der Network Movie, die hatten das schon als so eine Produktion ausgestellt. Wir haben auch viel im Studio gedreht, dadurch konnten wir viel CO2 einsparen. Und dann ist es halt schön, wenn man auch da sozusagen überlegen kann, ah, wo kann man noch was verbessern und dann sich austauscht mit der Produktionsleitung und sich gegenseitig inspirieren kann. Das macht ja auch Spaß, weil es ist ja Lebenszeit, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe. Und da gemeinsam voneinander zu lernen innerhalb dieser Arbeit ist einfach super. Und auch im besten Falle sehe ich das auch so, dass wir auch andere Wirtschaftszweige damit inspirieren, zu sagen, hey, wenn man sich auf den Weg macht, man kann schon was erreichen. Man kann was verändern. Das können wir alle. Und jeder ist in einer gewissen Form auch Experte in dem, was er, was sie tut.
Ja, so wie das Bienenvolk, ne? In Gemeinsamkeit kann sowas ja auch entstehen. Das ist natürlich auch total hilfreich. Also eine super Initiative. Mein Gott. Initiative. Mein Gott, okay. So, jetzt fällen mir hier schon die Worte. Gehen wir mal schnell weiter zur fünften Frage. Wofür bist du dankbar? Du machst es dir aber auch selbst nicht einfach heute. Aber
ich mache mir nicht einfach. Ich stell mir die herausforderndsten Fragen.
Total, total.
Fürs Leben, für den Moment. Ich finde, ja, der Moment ist was sehr, sehr Kostbares. Wenn man es schafft, im Moment zu sein und das zu genießen, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin für das Leben im Allgemeinen, auch für mein Leben, was ich durch meine Eltern geschenkt bekommen habe, durch die Begegnung mit Menschen, durch das, was ich von anderen lernen darf und mich permanent weiterentwickeln darf. Ich bin dankbar für alle Menschen, für alle, die sich einsetzen für wichtige Themen, von auch jetzt neben dem Umwelt-Klimathema auch Toleranzthema. Wir haben immer noch ein großes, wichtiges Thema auch in unserer westlichen Welt. Toleranz und Anerkennung, ein gemeinsames Miteinander. Also sehr Menschen, die politisch engagiert sind für eine diverse, sich gegenseitig anerkennende Gesellschaft. Und Wertschätzung, dafür bin ich sehr dankbar. Und auch dafür, jetzt muss ich auch mittlerweile sagen, dass ich in einer freien Demokratie lebe. Dafür bin ich auch dankbar. Und wenn ich manchmal auch, sage ich mal, auch daran Fragen habe und auch das manchmal herausfordernd finde, wie unsere Politik funktioniert oder was überhaupt passiert in der Welt, merke ich schon, dass ich finde, dass ich da ein großes Glück habe und dementsprechend aber auch eine große Verantwortung. Ich habe eine große Chance mit meinem Leben gerade, ja, weil wir sind, also die Menschen, die nicht diese Möglichkeiten haben, sind nicht nur in der Mehrzahl, sondern das sind Milliarden im Vergleich zu denen, die diese Chancen haben wie wir und da auch diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt die Chance, es gilt, was daraus zu machen. Dafür bin ich dankbar, sehr.
Es ist halt nicht verboten, Fragen zu stellen. Das ist ja das Gute an dieser Demokratie, ne? Und du hast es vorhin schon gesagt, dein Job ist es, Erfahrung zu sammeln und Momente zu schaffen, ne? Das ist ja quasi auch das Leben, wo man nicht befürchten muss, dass einem einer nach dem Leben trachtet. So, jetzt habe ich gerade die Fliege, die gerade bei dir war, kann das sein? Jetzt saß sie gerade auf meinem Mikrofon. Hätte ich mal einfach zugebissen. So, aber genau, dann war es das mit der veganen Ernährung.
Aber die Dankbarkeit sozusagen, das ist das Schöne, wenn man sich der gewahr wird und dankbar ist, dann ist man sehr im Moment. Und ich glaube,
das man kann
ist
das nur im Moment machen, ja,
das,
richtig.
Das ist etwas sehr Schönes, wenn man das schafft, wenn ich das jeden Tag schaffe für mich. Ja. Dann bin ich schon dafür dankbar, dass ich das schaffe, dankbar zu sein. Und das ist dann ein schöner Freudeskreis, der sich da schließt.
Now we are talking. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass ich mit meinen Fragen hier das Niveau so runterschraube. Aber ich denke, nein, ich habe schon vorhin im Off-Gespräch gesagt, wir sind da relativ ähnlich. Bin gespannt, was du dazu sagst und wie sehr wir uns gleich verquatschen werden. Meine erste Frage ist, wann bist du einer Rolle am nächsten und wann eigentlich am weitesten entfernt?
Wow, auch das sehr gute Frage.
I know.
Am weitesten entfernt. Am nächsten im Spiel, würde ich so ad hoc sagen. Also wenn ich, weil das ist ja auch das Irre am Schauspiel, dass du dich vorbereitest und machst und tust, ob das jetzt, was auch immer das dann ist für die spezielle Rolle, ja. Aber wenn du dann sozusagen das und bitte kommt für die Szene, auf die du dich vorbereitet hast, auf die Rolle, dann gilt es auch ein Stück weit, diese Arbeit zu vergessen und sagen, dann ich bin das jetzt und darin auch in den Moment zu gehen und auch in die Verbindung mit dem Gegenüber, wer auch immer dann der Partner, die Partnerin ist oder was es ist, kann ja auch manchmal eine Situation sein, ein Gegenstand, ein Gedanke, das ist sehr verschieden, aber da sich dann Also loszulassen, in den Moment zu gehen. Und da glaube ich, wenn ich das schaffe, im Moment zu sein, dann bin ich der Rolle am nächsten. Weil ich bin es ja, auch wenn ich es spiele.
Eben, richtig.
Und genau, am weitesten entfernt, das ist eine... Ja, dadurch, dass ich sie spiele, versuche ich sie mir ja zu erarbeiten. Ja, ich versuche mir, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses Extrembeispiel mit dem Mörder. Ich kann einen Mörder spielen, ohne jemals jemand umgebracht zu haben. Aber ich kenne Wut, ich kenne sozusagen das Gefühl, nicht gesehen zu werden, ich kenne das Gefühl, geliebt werden zu wollen. Und ich kenne vielleicht die Motivation, die einen eine Situation zuspitzen lassen können, dass man zu so einer Tat fähig wird. Das kenne ich. Ich würde sagen, das kennt wahrscheinlich jeder Mensch. Und wenn ich sozusagen darüber nachdenke, also wenn ich Material sammle, dann kann ich einer Rolle sehr weit entfernt sein und erstmal auch drauf gucken. Und auch manchmal kann ich auch nicht direkt sehen oder verstehen, was eine Rolle von mir will. Das passiert mir auch. Also, dass ich mich frage, wie soll ich das denn jetzt? Also, das ist ja gar nichts, was ich verstehen kann. Und dann aber so zum Goldgräber dieser Rolle zu werden und auch manchmal Widerstände, die ich habe als Moritz einer Rolle gegenüber, wie sie denkt, das ist aber dann unglaublich spannend, weil ich dann auch als Mensch gefragt bin und das zu lernen aufzulösen und dann zu gucken, wie habe ich auch Verständnis für die Rolle. Und dann ist es so für mich, in einer gewissen Weise habe ich immer eine bestimmte Distanz, weil die Rolle gehört mir nicht. Die wird mir geschenkt. Mhm. Und die Rolle gehört vielleicht, wenn überhaupt, gehört sie irgendwie sowas wie einer Inspiration, so sehe ich das zumindest, der oder diejenige, die Rolle entworfen, entwickelt, geschrieben hat. Ich bin ja dann Teil von dem, aber das sind ja viele, das bin ja nicht nur ich.
Und du leist den Korpus quasi nur, ja.
Genau, ich bin dann die Projektionsfläche.
Ja.
Aber mir gehört diese Rolle nicht. Und deswegen auch das Vertrauen zu haben, in dem Moment mich führen zu lassen von der Regie oder von meinen Kollegen vor der Kamera, das, manchmal kann man sich auch ganz schön fremd daran fühlen. So. Und ich würde sagen, vielleicht am entferntesten, finde ich die schwere Frage zu beantworten.
Das war genau der Bewegung.
Vielleicht
ist das gar nicht möglich.
Vielleicht am entferntesten, weil selbst wenn ich sage, wenn ich dann das Ergebnis sehe und sage, irgendwie habe ich es nicht so geschafft, wie ich es mir vorgestellt habe, oder es fehlt mir was, oder dann habe ich ja doch eine Verbindung, weil ich das gemacht habe. Mhm. Also, und ich bin es ja immer noch. Aber vielleicht am entferntesten, wenn es Feedback gibt, nachdem ein Film lief, ob das jetzt auf einem Festival ist, ob das im Kino ist, ob das im TV ist oder bei einem Streamer, und mir jemand Feedback gibt, dann ist es für mich sehr schwer zu trennen, zu sagen, ah, das war ich, das habe ich jetzt toll gespielt, ja, wenn das ein gutes Feedback ist, im besten Sinne, dann denke ich immer so, Moment mal, das ist ja, wie ich das vorhin beschrieben habe, das ist ein Schweizer Uhrwerk, das ist wie ein Orchester, was zusammengekommen ist, und ich habe es dann am Schluss dargestellt. Ich kann das dann nur weitergeben, und im besten Falle, umso mehr ich die Rolle an mich ranlasse, also umso mehr ich mich öffne, umso persönlicher die Rolle wird, umso weniger hinterfragt man, ob ich die gespielt habe, weil man glaubt zu mir ja dann. Finde ich es immer relativ schwierig, wenn ich von Schauspielerinnen, gerade sozusagen Hollywood-Stars, auf einmal, ohne dass ich das überhaupt gelesen habe, nur aufgrund von Schlagzeilen, deren komplettes Privatleben gefühlt kenne, dann, wenn das so extrem ist, dann denke ich das immer mit, wenn ich die Rolle sehe. Dann denke ich, was machen jetzt die 7 Kinder gerade? Wo sind die denn jetzt gerade? Also dieses Geheimnis. Ich finde, braucht ein Geheimnis, auch ein Stück weit, was man sich bewahrt und wo der Zuschauer nicht weiß. Alles über mich zu wissen, ist glaube ich, auch gar nicht interessant. Ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ich habe Bedürfnisse wie jeder andere. Gedanke. Ich habe Sehnsüchte wie jeder und jede andere. Und das, was ich beschrieben habe, das ist das Tolle. Ich kann meine Sehnsüchte für meine Arbeit nutzen, weil die auch jede Rolle kennt. Aber ich bin deswegen, wegen dieser Arbeit, nicht, ich bin eine von allen. So.
Und somit ja auch die ZuschauerInnen, die können ja das ebenfalls so nutzen. Ich glaube, das ist ja so wie dieses alte Hollywood, da gab es ja, also gab es auch Gossip, aber da gab es halt kein Social Media. Man wusste nicht, wie
jeder am Morgen aufsteht und sein Tee brüht und 2 Stunden Yoga macht und irgendwie so diese so ein Mythos vielleicht nicht mehr entstehen kann von man weiß gar nichts von irgendeiner Schauspielerin und man sieht sie dann halt wirklich nur an der Leinwand, wie ist sie wirklich und so. Das hat ja auch was, ist nichts Romantisches eigentlich, aber was Mystisches will ich vielleicht auch nicht sagen, aber vielleicht etwas Geheimnisvolles, so wo du sagst, man weiß vielleicht gerade nicht vom Rosenkrieg und man denkt vielleicht, obwohl einige SchauspielerInnen schaffen es ja trotzdem so zu transportieren, dass man sagt irgendwie, wow, das ist sensationell. Aber du hast gerade, ich nutze mal dieses Stichwort, du hast gerade Hollywood gesagt. Es sei denn, ich unterbreche dich gerade in einen Gedanken, dann kannst du noch mal ausführen.
Ich kann auch, ich habe noch einen Gedanken dazu, aber das Stichwort ist natürlich, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt.
Hollywood von deiner Seite. Ist ein gutes Stichwort und ich breche mal mit einer Frage jetzt, also beziehungsweise das Thema mit einer Frage, das will ich wirklich mal wissen und du bist jetzt hier ein sehr erfolgreicher Schauspieler. Wie groß ist der Traum nach einem Oscar wirklich?
Ich habe vorhin gesagt, der Größenwahnsinn ist immer da.
Ja, eben.
Also was mich reizt, das kann ich hier ganz ehrlich sagen, was mich reizt ist, ich würde gerne eine Rolle spielen, keine Frage, die, ich glaube, so geht es jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin, die so einen Impact hat, dass es international verständlich ist. Also ich würde mir wünschen, eine Rolle zu spielen, also natürlich, ja. Da, das ist eher die größere Sehnsucht, dass man damit weltweit und auch in Amerika, in dem großen, sozusagen in dieser Industrie, die sehr groß da ist und sehr viel Impact hat weltweit, dass man da es schafft, viele Menschen zu berühren und wahrgenommen zu werden, das ist auf jeden Fall eine Vorstellung, ein Traum. Aber
vielleicht ein Traum,
das
genau.
Das ist vielleicht gemünzt auf den Oscar. Und was mich schon reizt, ist, am meisten würde mich, glaube ich, reizen, was würde man dann sagen? Und wie würde man diesen Auftritt nutzen? Weil es ja auch wieder eine Bühne ist. Und
jeder stellt sich die Frage,
also,
oder? Und jeder
hat
es
auch
schon
mal gespielt. Und wie und wie und wie würde man dann umgehen? Jetzt beim letzten Oscar, die Situation mit Will Smith und Chris Rock. Und was würde man machen und wie? Ja. Oder zum Beispiel Marlon Brando, der den Oscar nicht angenommen hat, sondern sozusagen einen Menschen aus dem indigenen Volk hat für sich sprechen lassen. Also was würde man machen? Und das finde ich toll, weil man kann es wieder nutzen, um eine Geschichte zu erzählen. Und zwar eine Geschichte, die so einen Impact hat, dass sie um die ganze Welt geht. Und das ist das, was für mich hier zusammenkommt im Oscar und was natürlich auch toll ist. Man muss schon sagen, von dem, was ich aus der Industrie von dort weiß, von den Menschen, die ich kenne, die mit da gearbeitet haben oder die dort arbeiten, dass das eine unglaublich professionelle Industrie ist und sehr viele Möglichkeiten hat. Ich war im Burgtheater und das Burgtheater hat einen sehr hohen Jahresbudget immer gehabt für seine Theater, hat natürlich auch ein großes Ensemble, musste viel finanzieren. Aber da war immer unglaublich viel möglich und das muss nicht immer das Beste sein für die Kunst. Dadurch entstehen nicht die besten Sachen. Aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren, die du sonst wahrscheinlich gar nicht ausprobieren kannst. Und das ist was natürlich reizvoll ist. Und mit tollen Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten, die überall aus der Welt herkommen und auch Leuten zu arbeiten, die ich bewundere, das ist natürlich ein Traum.
Ja.
Das kann ich ganz klar sagen. Beziehungsweise, das ist aber auch in Deutschland, gibt es die genauso. Ne? Also dafür brauche ich jetzt keinen Oscar, sondern Rollen zu spielen, die andere inspirieren und die eine Sprache haben, die vielleicht auch über Kulturen hinweg verständlich ist und die ein Thema besprechen, was gesehen wird und was Menschen berührt. Das ist ja das Wunder, was im Theater oder auch bei dem Film passieren muss. Es muss ein Stoff sein, der gerade so in die Zeit passt. Dann braucht es ein Ensemble, was diesen Stoff verkörpern kann. Und dann braucht es aber auch noch da muss es so zusammenkommen und das ganze Team oder ne, im Theater sozusagen auch das ganze Team, dass es dann passiert, dass es auch noch bei den Menschen ankommt. Da müssen ja auch noch Leute kommen ins Theater oder Leute ins Kino gehen oder Leute den Fernseher anschalten, um das zu gucken und dann auch es weiterzuerzählen, sagen, guckt mal die Serie, guck mal Vierwände Plus, das lohnt sich, ich habe so gelacht oder ich habe das und das gesehen und das hat mich berührt. Das muss ja dann erstmal passieren und das sind ja sehr viel unbekannte Faktoren und das ist auch immer wieder so, ja, was mich total reizt daran, das ist so ein bisschen, das ist auch schon Spiel. Also es ist ja immer noch, es ist ja was Spielerisches. Schauspiel ist Spiel. Das ist auch gegenseitig zu gucken, was ist möglich und mich auch selbst herauszufordern und aber auch zu gucken, kann das eine Arbeit werden, die wirklich noch mehr ist, die sich multipliziert. Und ja, das ist schon dann ein Wunder, wenn das passiert. Das muss man sagen. Ja. Das ist auch immer, das ist dann das halt.
Das passiert ja manchmal.
Ja, das passiert, genau.
Das passiert ja
manchmal. Das kann man nicht, komplett beeinflussen. Das will ich nur sagen. Und das ist natürlich.
Nee, das stimmt, ja.
Das wünscht man sich schon, dass das passiert. Das kann ich vielleicht sagen. Ja. Und ansonsten ist das eine Projektionsfläche, der Oscar.
Ja.
Eine sehr schöne, unter Umständen. Aber es gibt auch Sachen, die man dabei in Frage stellen muss. Was tut zum Beispiel Hollywood natürlich schon für Nachhaltigkeit als Beispiel? Ja, eine Frage. Ja. Was tun die für genügend Diversität? Was, aber auch genauso die deutsche Filmindustrie und überall auf der Welt.
Ich finde, das sollte man immer hinterfragen. Das sollte man bei jedem Thema hinterfragen. Aber wer hat nicht schon insgeheim, weiß ich nicht, in der Dusche mit einer Shampoo-Flasche mal kurz geübt? So. Und man schwankt so zwischen, man zählt alle auf, bis irgendwie, ich danke niemandem, ich danke mir, denn ich war einfach gut und ich habe es verdient. Darauf warte ich noch. Also nicht ich, bis ich bekomme, sondern dass ich es mal höre. Ohne zu wissen, wie wir uns wunderbar schon vorhin, also nicht verquatscht haben, aber wirklich uns in die Themen reingesuhlt haben, habe ich trotzdem eine sensationelle dritte Frage für dich vorbereitet. Auf welche Frage hattest du in der letzten Zeit keine Antwort?
Das sind bestimmt eigentlich sehr viele.
Nur oh, ich befürchte es. Eieiei.
Also auf was hatte ich keine Antwort? Wie kann ich sozusagen noch gnädiger mit mir sein?
So. Oh ja. Mhm.
Das ist vielleicht eine Frage.
Sich selbst verzeihen.
Da weiß ich auch, genau, da weiß ich viele Antworten zu, aber die eine Antwort, die mich dann beruhigt und sagt, dann bin ich schnell wieder bei der Dankbarkeit. Zu sagen, okay,
ja.
Fehler, wenn man Fehler überhaupt Fehler nennen kann, weil ich glaube daran, dass Dinge passieren, damit man aus ihnen lernt. Und das Schöne ist, alles, was mir bis jetzt in meinem Leben passiert ist, von auch selbst bei Todesfällen oder bei Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste, ich wusste doch und bis jetzt hat das Leben immer hinter mir gestanden. Auch wenn ich Situationen manchmal erst im Nachhinein begriffen habe, wofür sie gut waren. Und ein Tod ist immer schwer zu sagen, der war jetzt dafür gut. Aber ich habe doch immer hinterher sowas wie eine Erkenntnis, ein Geschenk von einer Erkenntnis bekommen oder was begriffen. Vielleicht auch manchmal Jahre später. Verstanden, okay, deshalb. Oder, das hast du nicht gesehen. Oder, und also dem Leben immer zu vertrauen, nicht nur, wenn es gerade gut läuft und wenn man gerade sagen, ist ja das Hammer und so, sondern auch zu sagen, gerade wo man nicht weiß und wo man suchend ist und wo man vielleicht Fragen hat und zweifelt, wo man keine Antwort auf eine Frage hat, wie du jetzt gerade gefragt hast, da zu sagen, ich vertraue dem Leben, ich werde die Antwort treffen. So. Und ich werde nicht mehr suchen, sondern ich weiß, die Antwort wird kommen. Das vergesse ich manchmal. Das vergesse ich manchmal in meinem Alltag.
Vertrauen. Ja.
Leben und dann zu sagen, alles gut, du kannst jetzt gerade nicht beantworten, du weißt gerade keine Lösung, aber es wird passieren. Weil bis jetzt bei allem, was mir passiert ist, ich bin immer noch am Leben. Ich bin bis jetzt nur ins Leben gefallen. So. Und bin im Gegenteil vielleicht sogar noch daran gewachsen.
Total. Das Leben kam dir dazwischen. Nee, wie hast du gesagt, das Leben steht dir im Weg. Kurz, manchmal ist es ja so. Und
ich bin über das Leben gestolpert, habe ich glaube ich gesagt, oder?
Ja, auch. Vorhin so gut, denn auch noch mal was
Schauspieler, denen immer nachgesagt wird, ja, ihr könnt euch so gut Text merken, von wegen.
Ja, wenn es auch nur das wäre tatsächlich, ne? Ja. Welche Rolle eines anderen hättest du gerne anders gespielt?
Wow. Welche Rolle anders?
Weil ich habe so gedacht, ich verkürze dir mal die Zeit zum Nachdenken. Also, klar fragt man sich auch, kann man überhaupt noch Filme gucken, ohne zu denken, oh, gut gespielt, oh, hätte ich anders gespielt, das ist gutes Licht, aber der hätte ich ja. Und so, dass man so total in diesem Business drin ist, da habe ich mir so überlegt, ist es vielleicht auch, kommt es vor, dass man, weiß nicht, vielleicht auch aus einem Lieblingsfilm oder einem Nicht-Lieblingsfilm denkt irgendwie, das hätte ich jetzt mal ganz ohne Kritik an den anderen anders dargestellt, ganz plump gesagt. Hätte ich anders gemacht, Watten. Hätte ich jetzt anders gespielt.
Ja, das denke ich natürlich bei jeder Rolle, wisst ihr? Die ich sehe.
Ja, warten. Hätten Sie mich mal gefragt,
wer das hätte ich gerne. Man kann also noch, du hast ja eine Zwischenfrage gestellt, ich kann das, für Mann kann ich nicht sprechen, aber ich kann Filme gucken, Serien, Theater sehen und einfach auch nur das sehen. Mhm, und wenn cool. das, wenn es gut ist, das Spiel und mich berührt, dann ja. kann ich das auch komplett loslassen. Dann bin ich ja. da reingezogen Toll. In die Geschichte oder in den Moment und kann das auch mhm. vergessen. Aber natürlich denke ich danach dann darüber nach, wow, warum hat mich das so berührt oder was war so stark an der Performance oder was, was zieht mich da jetzt so rein? Mhm. Speziell als auf einen Film bezogen, boah, das fällt mir sehr schwer. Ich würde es nochmal umdrehen. Ich würde sagen,
okay.
es gibt Rollen, die kann ich, für die würde ich nicht mehr besetzt werden. Und da, das ist was anderes. Also zum Beispiel.
Aus deiner Sicht oder aus der Sicht der anderen?
Wie aus Sicht der anderen, weil ich denke ja immer, ich kann immer noch, natürlich kann ich einen 18-Jährigen spielen. Glaube ich nicht, aber das war ein Witz. Aber denkt man so, das hätte ich ja auch spielen können. Dann ja. guckt man ein Spiel und denkt so, naja, also 18 schaffst du nicht mehr. Aber zum Beispiel eine Serie, die ich auch sehr mochte, ich weiß nicht, ob du die kennst, Normal People.
Nein, gerade nicht.
Eine tolle Serie. Und die, also, das, da bin ich einfach, ich bin nicht mehr jugendlich, das kann ich nicht mehr spielen. Und das ist dann was, wo ich denke, oh, sowas, das hätte ich jetzt auch gern gespielt, oder bei Sex Education, eine von diesen Rollen zu spielen. Aber gar nicht, weil ich es anders spielen würde, sondern weil ich nicht mehr in dem Alter bin. Also,
ja.
Also, ist. Und was hätte ich ganz anders gespielt?
Andere Herangehensweise.
Also, das ist beim Theater vielleicht ein bisschen leichter, weil du öfter einen Hamlet siehst oder öfter einen Romeo ja. siehst oder so und dann sagen kannst, ah ja, okay, ich würde den mal ganz anders spielen. So. Mhm. Ich finde das bei solchen Rollen auch spannend. Ja, warum, also, das ist mittlerweile schon anders durch das Diversitätsthema, aber früher war das ja doch dann immer eher Klischee und besetzt mit der kann nur das spielen und der kann nur das spielen und das muss so aussehen und ja, also ich finde es immer spannend, gegen Klischees zu gehen. So, das interessiert mich immer. Und bei einem Hamlet, ich habe Hamlet noch nicht gespielt, das würde mich in der Tat interessieren.
Das ist eine Menge Text.
Das ist eine Menge Text. Man muss aber auch nicht alles sagen. Das kommt ja auf die Fassung an. Das kommt auf die Fassung an. Ich bin einer der Schauspieler, der gerne, wenn es nicht wichtige Informationen sind, die der Zuschauer, die Zuschauerin braucht, auch gerne Text weglässt. Dazu kann ich eine schöne Anekdote erzählen, die ich hatte beim Dreh einer Rom-Com und wo ich immer weglassen wollte, dass ich sagen muss, ich liebe dich. Und irgendwann hat die Produzentin, die ich sehr schätze, und mag gesagt, Mann, Moritz, du musst verstehen, natürlich musst du das jetzt da nicht sagen, aber die Zuschauerin, die will das hören. Und der Zuschauer, die wollen das hören, weil ihr Partner oder ihre Partnerin ihnen das seit 5 Jahren nicht mehr gesagt hat. Du sagst das den Zuschauern.
Oh, weise. Ja, stimmt.
Und dann dachte ich so, ah ja, klar, okay, ich kann auch eine Funktion haben. Ja, okay. Das, in dem Falle sage ich das sozusagen den Zuschauern.
Ja. Zuschauern. Das ist doch so wie dieser letzte Satz oder eines der letzten Sätze von Julia Roberts in Notting Hill oder so. Im Grunde genommen bin ich doch nur ein einfaches Mädchen, was vor dir steht und hören möchte, dass ich bin die Einzige oder so. Das ist ja, das tragen ja so viele mit sich. Da, ja, genau. Die hat wahrscheinlich also auch gebrochen bei dem Text.
Da, da gibt's jetzt dann eher mal, oder auch, es gibt natürlich tolle Filme von Birdman bis, keine Ahnung, auch deutsche tolle Filme wie Gegen die Wand oder also auch so Klassiker, wo man so denken würde, oh, den Satz hätte ich auch gerne mal gesagt. So, ne? Also auch ja. dieses Durchdringen einer Sprache, das ist ja bei den Klassikern auch jetzt in der Theaterliteratur noch mal was anderes, aber das Durchdringen von Sprache und wie gehe ich mit Sprache um, das ist ja was sehr Besonderes und ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Berufs. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich dann darüber nachdenke, wie hätte ich das gesagt und was hätte das mit mir gemacht, wie hätte ich das gespielt, was bringe ich mit, um die Rolle zu spielen. Aber natürlich, also auch so eine Rolle, die viele schon gespielt haben zu spielen, sowas wie jetzt, das kann ich gut sagen, weil ich ja kein Engländer bin und deswegen das niemals passieren wird, aber James Bond, wie würde ich jetzt James Bond spielen? Zum Beispiel.
Oh.
Oder Batman.
Ja, sowas, ja.
Ja, also das schon. Wie hätte ich Batman gespielt anstelle von Ben Affleck?
Also. Nachhaltig. Ein nachhaltiger Batman. Das wäre doch super. Das
wäre mit dem Fahrrad. Das ist nur
mit dem Klappfahrrad. Entschuldigung, ich muss immer vorbei.
Das ist ja das Klischee. Das ist ja eben der Witz, dass man halt.
Ja, na klar.
Superman ist zum Beispiel einer der letzten Superman-Filme. Jetzt nicht der neueste, aber der davor. ist sehr, sehr grün gedreht worden, was keiner weiß. Ja, also super nachhaltig gedreht worden und mit sehr geringem CO2-Ausstoß im Verhältnis zu sonst solchen Blockbuster-Produktionen. Das ist ja ein Klischee, dass die deswegen auch so aussehen müssen, grün, ja. Das ist dann eine Frage des Storytellings, nochmal anders. Aber also eher, mich interessiert ja an so einer Figur eher, okay, wo sind dessen Abgründe, wo sind dessen Zweifel, wo ist die Lust, dass er das schafft, wie überzeugt der andere, wie geht er da durch und so eine Figur, was das Spannende an so einer extremen Figur ist, wie jetzt ein Batman oder ein James Bond, da gibt es ja so viel Projektion drauf, dass sie irgendwie zu sein hat und wie hat die zu sein und sich da zu fragen, wie würde ich die ausfüllen, das finde ich spannend auf jeden Fall.
Ja, siehste, und schon habe ich die Antwort auf so eine komplexe Frage, die ist natürlich total gemein, das weiß ich selbst, aber natürlich sehr spannend, wenn man erstmal weiß, so mit welchen Gedankenspiralen man sich so einer Antwort nähert, ne? Das ist natürlich total abgefahren.
Und ich habe das Klischee eines Schauspielers, einer Schauspielerin voll bedient, sehr viel Text, sehr viel gesagt für eine Antwort, die man vielleicht auch kürzer finden könnte.
Ja, wir hätten nach 20 Minuten durch sein können, aber ich überlasse uns hier gerne die anderthalb Stunden mit Vergnügen, kann ich nur sagen. Aber nichtsdestotrotz vergeht die Zeit trotzdem immer schnell, wenn man so intensive Gespräche führt. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Ich habe sie Angst zu stellen, weil, ich lass einfach laufen. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert? Auch viel Text, merke ich gerade.
Dass ich ganz besonderen und wundervollen Menschen begegnet bin, die mich genauso annehmen und unterstützen darin, wie ich bin.
Und sehr gerne.
Auch die Seiten,
you're welcome.
Auch die Seiten, die sie vielleicht nerven und wo sie finden, dass ich irgendwie mich nicht cool verhalte, mir das auch spiegeln und sagen. Und da hatte ich immer großes Glück in meinem Leben, dass ich immer eine Handvoll Menschen um mich hatte, die das waren und einige wenige auch ganz lange schon mit denen verbunden bin und dann ehrliches Feedback bekomme. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und davon noch mehr Menschen auch, und das war jetzt zum Beispiel bei Vier Wände Plus, bei der Serie auch so, das ist ja dann auch ein Wunder. Das war da auch mit dem kompletten Team und auch mit der Regie, das waren eine Regisseurin und ein Regisseur, einfach wundervolle Menschen und auch in dem Cast, da ging es nie darum irgendwie, ich will aber im Fokus sein oder, ne, also wo man sich jetzt auch manchmal natürlich irgendwie im Wettbewerb steht, als Kollege gefühlt. Ich glaube, das hat Marlon Brando mal gesagt, ne? Hat er nicht gesagt, nur wenn man seinen eigenen Weg geht, dann kann einen keiner überholen? Auch ein schöner Gedanke, aber dieses, also Menschen auch in der Arbeit, ich habe jetzt sozusagen mit tollen Menschen auch mehrfach arbeiten dürfen und Menschen zu haben, mit denen man auch in der Arbeit so ehrlich kommuniziert und die, wo man wirklich auch wächst an der Arbeit. Ich als Schauspieler, aber auch als Mensch. Davon wünsche ich mir noch mehr. Da ich weiß, da gibt es ganz viele tolle, da ist auch dieser Beruf ein großes Geschenk. Es ist natürlich auch immer eine große soziale Fundgrube von verschiedenen Charakteren, auf die man da trifft und auch so buntes Leben, wie das Leben auch ist. Und das ist, das erachte ich als sehr besonders in diesem Beruf und davon wünsche ich mir mehr. Mehr so wunderbare Rollen wie Erik in Vier Wände Plus, so die mich herausfordern, die mich auch zum Lachen bringen selbst. Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich gemeinsam lachen kann und Menschen in meinem echten Leben, die mir immer die Wahrheit sagen und die mich herausfordern und an denen ich wachsen kann. Davon gerne noch mehr.
Gerne noch mehr. Das schieben wir dir auch alles zu. Und ich merke gerade, was für eine super Zusammenfassung meine letzte Frage ist, eigentlich zu den Themen, die wir heute besprochen haben, die du heute mitgebracht hast. Von daher bin ich dir da total dankbar für und danke dir wirklich sehr, dass du das alles mit uns geteilt hast. Sehr, sehr, sehr viel haben wir erfahren. Sehr viel durften wir von dir kennenlernen. Und guck mal, es braucht gar kein Intro über normale Facts. Wir haben genau die richtigen Themen besprochen. Und ich wiederhole es nochmal gerne. Vier Wände Plus ab den 16.8.
in der ZDF-Mediathek schon vorher ab den 5.8. Also hört auch gerne rein. Mein Lieber, ich hoffe, es ist mir gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen, dass wir es geschafft haben, mit dir, der schon so viel gesprochen hat, der auch schon so viele Interviews gegeben hat, ein einzigartiges Gespräch zu führen. I hope so.
Das ist dir durchaus gelungen. Also du hast ja gesehen, dass ich nicht nur bei meinen Fragen gestockt habe, sondern auch bei deinen Zeit brauchte, um nachzudenken. Und ich fand es ein tolles Gespräch, auch gerade also in Verbindung. Das ist, ja, ich meine, das habe ich jetzt am Schluss nicht gesagt. Ich wünsche mir noch mehr davon, dass Menschen in ihre Kraft kommen und sehen, dass sie Experten sind für das, was sie tun und dass wir gemeinsam die Welt von morgen heute so gestalten können und mutig sind, Veränderungen in die Welt zu bringen und einander offen zu begegnen und ehrlich. Und ich glaube, auch nach dieser Pandemiezeit, wo so viel Distanz war, ist das total essentiell und danach sehen wir uns alle ein Stück weit. Und das wünsche ich mir natürlich auch, Begegnungen im Allgemeinen. Das betrifft nicht nur mich persönlich, sondern Begegnungen, um gemeinsam heute beziehungsweise morgen die Zukunft von übermorgen zu gestalten und das mutig und auch uns gegenseitig unterstützend. Und dazu fand ich das ein ganz tolles Gespräch. Ich hatte viel Freude und habe auch ganz viele neue Gedanken, also bin inspiriert.
Seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn das heißt Mats ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Lieblingspodcast gibt. Und die letzten Worte natürlich hat mein wortgewandter Gast.
Das sage ich, ne? Tschüss. Und wie man in meiner Heimatstadt sagt, nicht, dass es nicht schon schlimm genug ist, er hätte noch viel schlimmer kommen können.
Es wäre noch immer Jute Jangeln oder so.
Ne? Es ist noch immer Jute Jangeln.
Sehr gut.
In diesem Sinne, was haben wir nur verbrochen, dass es uns so gut hielt.
So ist es. Also, vielen meine Dank. Lieben, macht's gut. Und adios. Ciao.
Mats ab. Klappe, Ecke, die Erste.
Hallim, hallim.
Ja.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats?